Ich finde es immer wieder lustig, wie Gott irgendwie so Menschen Dinge sagen lässt und sie haben keine Ahnung, wie sehr es passt, aber das tut es. Der Norbert hat am Anfang davon gesprochen, Brüder in die Gemeinde einzubeziehen. Das fand ich ziemlich cool, weil das gut passt. Aber lass mich doch noch zu Anfang beten. Vater, ich danke dir, dass du das Schwache und das Unedle und das Verachtete aus der Welt erwählt hast, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns gebrauchen möchtest und dass du uns bauen willst zu einem Tempel für dich. Ich danke dir, dass du in Schwachheit deine Kraft als mächtig erweist. Und so danke ich, dass du auch durch meine Schwachheit wirken möchtest heute Morgen. Und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort. Ich danke dir für alles, wofür du mich bereits begeistert hast. Und ich bete, dass du, ja, ein Feuer anzündest und eine Begeisterung, dass wir staunen über deine guten Gedanken, alle hier, die wir zusammen sind. Segne uns doch an diesem Morgen mit deinem Wort und lass uns dich sehen, Vater. Das soll uns genug sein, wenn wir dich sehen und ja, von dir verändert werden in deiner Gegenwart. Amen. Genau. Das Thema, wovon ich heute reden möchte, das beschäftigt mich seit kurzem immer mehr. Und es ist das, worum unser geliebter Herr Jesus seinen Vater bat, als er hier auf der Erde war. Und zwar bat er den Vater um etwas Konkretes für uns. Und genau. Bevor ich euch das allerdings vorlese, möchte ich euch eine kleine, aber ziemlich dramatische Geschichte erzählen. Der eine oder andere kennt sie vielleicht noch. Ich meine, der Rolf Hilger hat sie hier mal in der Gemeinde erzählt. Lasst mich euch von einer Gemeinde erzählen, die in Amerika war, wenn ich mich richtig erinnere. Eine 600 Mitglieder starke Gemeinde, also ein bisschen größer als Struxfeld, beschließt also, sich ein Bild von einem Künstler malen zu lassen, um das in der Gemeinde aufzuhängen. Und auf diesem Bild war unter anderem Adam zu sehen. Und als der Künstler jetzt bei Adam angelangt war, da fragte er die Gemeinde, ob Adam einen Bauchnabel bekommen sollte oder nicht. Genau, das ist die letzte Folie. Ob Adam einen Bauchnabel bekommen sollte oder nicht. Die Gemeinde fing also an, sich darüber zu beraten, bekommt Adam einen Bauchnabel, ja oder nein? Und sie fragten sich, die einen sagten, sollte Adam nicht besser einen Bauchnabel bekommen, damit wir uns richtig mit ihm als Mensch assoziieren können? Oder sollte er nicht besser keinen haben? Er wurde nie durch eine Frau geboren, brauchte keine Nabelschnur. Was sollen wir machen? Und es entstand ein wirklicher Streit. Und durch diesen Streit gerieten die Menschen dort so heftig aneinander, dass diese Gemeinde sich schlussendlich spaltete. Und es gab zwei kleinere Gemeinden. Wie viele Gemeindemitglieder hat dann jede Gemeinde? 600 durch 2 sind 300. Falsch. Leider nicht. Die korrekte Zahl ist 100. Wisst ihr warum? Die Bauchnabelchristen und die Anti-Bauchnabelchristen haben sich in zwei Gemeinden gespalten. Jede Gemeinde 100 Leute und die restlichen 400 sind abgehauen und haben sich eine andere Gemeinde gesucht, aus nachvollziehbarem Grund. Weil die Gemeinde sich so gestritten hat, wegen einem Bauchnabel auf einem Bild, hat sich diese Gemeinde gespalten. Und ja, jetzt kommen wir dazu. Worum hat Jesus den Vater für uns gebeten? Und was hat das mit der Bauchnabelgemeinde zu tun? In Johannes 17, Vers 20 und 21 steht: Ich bitte aber nicht für diese allein, damit meint er seine Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das gegenteilige Beispiel zur Bauchnabelgemeinde habe ich euch auch mitgebracht. Und zwar durfte ich vor 3 Wochen in einer Jugendfreizeit mitmachen, aus Felsberg bei Kassel. Und ich war extrem beeindruckt von dieser Einheit, die da herrschte, von der Liebe untereinander, die diese Menschen zueinander hatten und wie gern sie Gott suchten in langen Bibelarbeiten und in Gebet und in Lobpreis und wo Menschen einfach sich gegenseitig lieben, wo sie sich gegenseitig dienen, eine Hammergemeinschaft haben. Das war total schön, da so mit reingenommen zu werden. Sie ermutigten einander zum Gebet, kommt einfach jemand an, hey, wollen wir beten? Und dann, weiß nicht, stellt man sich in den Kreis zusammen und beginnt einfach zu beten. Wo gibt es das? Und Christus strahlte so sehr aus ihnen, dass sich zwei Mädchen, die von anderen Mädels aus der Jugend mit reingenommen wurden, zwei Ungläubige, Die durften Gott kennenlernen. Sie erlebten diese jungen Christen, ihren Gott lieben und die ihm gehorsam folgen, und Gott begegnete ihnen durch diese Gruppe. Und das hat Gott gebraucht, um diese zwei jungen Mädchen zu ihm zu führen. Und ohne diese liebevolle, von Gott gewirkte Einheit hätte das nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie das hätte passieren können, aber das begeistert mich. Aber heute wie damals war dieses Thema einfach zu bejubeln und schwer zu leben. Und zwar hatte das die Gemeinde in Korinth als ein ziemlich großes Problem. Wenn ihr den Korintherbrief lest, wird euch durch den ganzen Brief auffallen, dass das Problem die Uneinigkeit und die Spaltung ist, besonders im ersten Korintherbrief. Paulus ermahnt sie nämlich und schreibt ihnen: Ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? 1. Korinther 3, Vers 3. Oder man kann auch sagen, es ist menschlich, sich zu streiten, und es ist göttlich, eine Einheit in Liebe zu bilden. Dafür habe ich euch 1. Korinther 12 mitgebracht. Und daran wird sehr gut deutlich, wie sich Gott die Gemeinde ausgedacht hat. Der Text ist aufgeteilt in die Verse 4 bis 11 und die Verse 12 bis 30. Ich lese Teil 1. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Das alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Was sehen wir hier? Gott hat alle, die an ihn glauben, mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Dinge, die aus ihm und aus von ihm kommen. Das steht in den Versen 6 und 7. Ich finde, das kann man schön an den Geistesgaben sehen, wie Gott persönlich und vorausschauend dich als Gläubigen beschenkt mit besonderen Fähigkeiten durch den Heiligen Geist. Er ist es auch, der das alles in allen tut. Das entspringt nicht etwa aus menschlicher Kraft oder Leistung. Du kannst es nicht lernen, es ist eine Gabe. Die hast du oder die hast du nicht. Das finden wir in Vers 5 oder 6. Außerdem hat Gott genau jedem so viel zugeteilt, wie er es will. Ganz nach seiner Entscheidung und nach seinem Ermessen. Unabhängig von deinen Vorstellungen oder von meinen Gabenwünschen. Vers 11. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie Gott es uns zuteilt. Das tut er in seiner Souveränität, wie er das möchte. Was aber ist jetzt der Sinn hinter diesen Dingen? Warum hat Gott Menschen unterschiedlich begabt? Weil auf diese Weise jeder Gläubige dazu befähigt wird, zur Auferbauung der Gemeinde beizutragen. Niemand kann sich herausreden. Gott sagt ganz deutlich in 1. Korinther 14, Vers 12, also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Überfluss an den Gaben Gottes soll zur Erbauung der Gemeinde führen, zur reichen Erbauung der Gemeinde, wo es gelebt wird, wenn diese Gaben eingesetzt werden. Und 14 Verse weiter, Vers 26 steht, wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Das erinnert mich an unsere erste Stunde. Trage etwas bei. Oder wie Norbert vorhin gesagt hat, möchte vielleicht einer von den Brüdern das Abendmahl übernehmen. Gott hat also jeden Gläubigen dazu befähigt, dass er oder sie die Gemeinde auferbauen kann mit dem, was ihm von Gott gegeben ist. Und auch nach dem Maß, das ihm gegeben ist. Vergleiche Epheser 4, Vers 16, das lese ich später einmal vor. Es ist Realität. Ich finde diesen Satz so cool. Gott ist kein Kommunist, ja, der allen haargenau das Gleiche gibt, sondern er wirkt unterschiedlich und du sollst treu sein mit dem, was du von Gott bekommen hast, in dem Bereich, den du von Gott bekommen hast. Egal, ob es in deinen Augen viel ist oder wenig, denn Gott guckt anders auf die Dinge als wir. Also, weil Gott individuell begabt hat, ist jeder, der glaubt, befähigt, die Gemeinde aufzuerbauen. Nach den Gaben, die er empfangen hat und nach dem Maß, wie Gott es ihm zugeteilt hat. So soll es sein. Weiter geht's mit Teil 2, die Verse 12 bis 30 desselben Kapitels. Das ist jetzt ein bisschen länger, aber ich möchte einfach die Bibel sprechen lassen und hoffe, dass es zu euren Herzen redet. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch den einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Und wenn er ganz Ohr wäre, wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er es gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre, denn unsere weniger Anständigen brauchen es nicht. Nein, Entschuldigung. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. So ist es richtig. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, damit die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen? Wir sehen, die Gemeinde soll ein Ganzes sein, eine Einheit, zusammengefügt aus vielen verschiedenen Menschen, wie Körperteile. Keiner darf jemand anderen, den Gott in den Leib eingesetzt hat, verstoßen. Und niemand kann sagen, weil ich nicht eine bestimmte Position habe, deswegen gehöre ich nicht zum Leib. Weil ich nicht da vorne stehe und predige oder, weiß nicht, weil ich nicht das Abendmahl ausziehe, weil ich kein Ältester bin, weil ich nicht beim Spüldienst mit dabei bin, gehöre ich nicht dazu. Gott hat sich etwas gedacht dabei, wo er dich eingefügt hat und er hat dich bewusst da eingefügt, wo er es tat. Vers 14 bis 17. Vertraust du seinem Willen, auch wenn du Ohr bist statt Auge? Vertraust du ihm, dass sich dein Wert vor deinem Gott nicht ändert, nur weil du eine Person, eine Position hast, die dir weniger wichtig erscheint? Wir haben es gelesen, vielmehr sind gerade die schwächeren Glieder notwendig. Jeder Gläubige wird von Gott da in den Leib eingefügt, wo Gott es will, Vers 18. Die Frage ist, lässt du dich einfügen, wo Gott will? Bist du bereit, diese Position zu übernehmen, auch wenn es eine ist, die du nicht wählen würdest von dir aus? Alle Glieder sind notwendig und werden gebraucht, Vers 22. Wenn sich nicht jeder einfügen lässt, dann fehlt etwas, denn Gott hat uns zusammen als Einheit geplant. Nicht, dass wir von Menschen abhängig wären, das will ich betonen, sondern Gott kann und wird Möglichkeiten schaffen, wenn manche nicht mitziehen. Aber dann sind da besonders die Geschwister und besonders die Ältesten gefragt, zur Ermahnung und zur Gemeindezucht, wenn Menschen sich als Glaubensgeschwister bezeichnen, aber sich nicht in den Leib einordnen. Trotzdem entsteht da ein echter Schaden, wenn Menschen sich querstellen und Einheit zerstören, die das Feuer für Jesus vielleicht lauwarm machen. Ich möchte nochmal 1. Korinther 3, Vers 3 zitieren. Es bringt es einfach auf den Punkt. Ihr seid noch fleischlich, sagt Paulus zu ihnen. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist menschlich, in Zwietracht und Streit zu leben und zuerst an sich selbst zu denken und es ist göttlich, eine Einheit in Liebe zu bilden. Der Schreiber des Hebräerbriefs ermahnt: Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung, die Gemeinde hier, nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als dass ihr den Tag herannahen seht. Hebräer 10, 24 bis 25. Und dieser Tag kommt immer näher, dass wir Jesus sehen. Und während dieser Zeit sollen wir alle eine Einheit sein, ausnahmslos alle. Wie Jesus sagte, wir untereinander in Gott und Gott in uns. Weiter geht's. Jedes Glied wird seinem Reifegrad gemäß so behandelt, dass alle zusammen in Zufriedenheit eine starke Einheit bilden können. Ich lese nochmal Vers 23 bis 25 vor, weil mich dieses Konzept wirklich geflasht hat, als ich letztens den Korintherbrief gelesen habe. Die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit, denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Gott zeigt uns hier eine so beeindruckende Idee, um die Gemeinde zusammenzuhalten, ohne Spaltungen. Gott gebraucht die Reife der einen, um eine besondere Ermutigung für die noch mangelnde Reife der anderen zu erbringen. Und so wird es alles zusammengehalten. Das ist so genial. Auf jede andere Weise wird jemand unzufrieden sein. Auf jede andere Weise, die man sich ausdenken könnte. Aber Gott gibt besonders denen, die es noch mehr brauchen, noch mehr Aufmerksamkeit, damit der Leib eine Einheit ist. Und dann werden die auch immer mehr wachsen. Dann kommen neue. Dann zieht diese Gemeinde Menschen an und neue Menschen werden gläubig werden und dann sind die diese mehr Ehre und Aufmerksamkeit und Lob bekommen und sie dürfen wachsen und es wird immer mehr, es wachsen alle zusammen. Wie schnell würden wir denken, wir würden das vielleicht nicht so wörtlich denken, ne, aber irgendwie ist das schon in uns drin, wenn wir uns mal prüfen, so, glaube ich oft, oder wir müssen uns zumindest entscheiden, unsere Gedanken immer wieder zu Christus zu bringen, wenn wir so denken, dass wir sagen würden, wenn du so viel Aufmerksamkeit brauchst, dann brauchst du noch wohl ein bisschen mehr Veränderung in deiner Einstellung von Jesus. Du musst einfach ein bisschen in Demut wachsen vor deinem Gott. Und was macht dieser Gott des weniger reifen Christen? Er sagt, gib ihm doch mehr Ehre, Aufmerksamkeit, Lob, denn wenn du es nicht brauchst, kannst du es ihm doch geben, damit ihr eine Einheit seid. Dann darfst du es weitergeben. Und so entsteht eine Einheit, in der jeder zufrieden ist. Wisst ihr, was mit einer Gruppe passiert? Ich finde, Kinder sind ein tolles Beispiel für viele Dinge, okay? Ein Kindergeburtstag, stellt es euch mal vor. Wenn ein Kind unzufrieden ist, nur eins, okay? Alle haben Spaß, aber ein Kind ist unzufrieden. Nur das eine. Ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen. Nicht schön, gar nicht schön. Das kann ich auch sagen, ohne Papa zu sein. Wenn allerdings die, denen es weniger gut gelingt, mehr ermutigt und gelobt werden und die Sicheren, die schon gefestigter sind und irgendwie um ihre guten Fähigkeiten dann auch mehr schon wissen, ohne dass sie noch viel gelobt werden müssen, dann kann man tatsächlich einen glücklichen Kindergeburtstag feiern, weil alle ermutigt sind. Und wenn das nicht gegeben ist, wird es schwierig und ich muss keine besondere Gabe haben, um euch zu prophezeien, dass Streit und Undankbarkeit an der Tagesordnung sein werden. Und genau dieses Problem, ich nenne es das Kindergeburtstagsproblem, hatte die Gemeinde in Korinth auch. Und wir dürfen nicht denken, dass wir davor irgendwie sicher sind, weil wir die tollen Struxfelder sind. Ich meine, ich finde Struxfeld toll und ich finde auch unsere Gemeinde toll. Aber trotzdem. Gott hat uns also seinen wunderbar kreativen Gedanken gezeigt, wie man eine Einheit unter Menschen bewahrt, die geistlich an verschiedenen Stellen stehen. Sind wir bereit, Menschen diese starke Ermutigung zu geben und selbst mit weniger zufrieden zu sein? Oder sind wir okay damit, wenn wir sehen, dass wir vielleicht weniger Lob und Anerkennung bekommen, je mehr wir wachsen? Fragen, die es sich lohnt, sich mal zu stellen. Und jetzt, was ist, wenn diese Einheit herrscht? Was ist, wenn wir diese Gemeindeeinheit hier bei uns sehen dürfen, wenn wir sie schmecken dürfen? Was passiert mit den Gläubigen? Oder woran können wir erkennen, dass wir eine Einheit sind? Vers 26 sagt uns, dass sich Leid und Freude von einem Körperteil auf den ganzen Leib übertragen. Freuen wir uns mit Geschwistern? Leiden wir mit ihnen? Was teilen wir außer sonntags zwei Stunden? wissen wir von leidenden Geschwistern, kennen wir die Freuden voneinander, sodass wir überhaupt Anteil nehmen können. Wie willst du Anteil an etwas nehmen, was du nicht kennst? Mir fällt sofort ein, dass Annette immer wieder die Anliegen der älteren Geschwister vor die Gemeinde bringt. Immer wieder. Und ja, kann ich mich dann mitfreuen, wenn auch jemand in der ersten Stunde aus seinem Leben erzählt, hey, da bin ich Gott begegnet. Wisst ihr, Gott zeigt sich mir in meinem Hund zum Beispiel. Das ist mal ein Beispiel von mir. Das habe ich schon so vielen Leuten erzählt und die Leute sind begeistert. Ich habe meinen Hund als ein Vorbild für mich in meiner Bewerbung an die Bibelschule reingeschrieben. Das ist kein Witz. Wirklich. Gott spricht auf so viele unterschiedliche Art und Weisen. Können wir uns mitfreuen oder erzählen wir das überhaupt einander? Ich muss sagen, ich vergesse oft wieder die Anliegen für Leidende oder auch Freudenbotschaften. Das mache ich noch. Vielleicht nächstes Mal in der ersten Stunde, sonst predige ich zu lang. es ist wirklich, bleibt mir das in Erinnerung. Ich glaube, ich habe es gestern Abend oder heute Morgen zu Gott gesagt. Gott, es wurmt mich, dass ich so schnell vergesse, wofür meine Glaubensgeschwister mich gebeten haben zu beten. Aaron, kannst du dafür beten? Ich sage ja, wenn ich mich daran erinnere, mache ich das. Und dann habe ich es vergessen. Super. Doch ich möchte beten, dass Gott mich da verändert. Und ja, es ist auch notwendig, dass einfach mal jemand davon erzählt, wie er oder sie ein Zeugnis sein könnte für unseren Gott. Wie ihr Gott im Alltag erlebt habt. Und ich sage, yes, danke Vater. Ich freue mich für Bruder XY oder für Schwester YZ. Genauso auch im Leid. Und auf der anderen Seite müssen dazu erstmal Menschen das Nähkästchen aufmachen und von Freude und Leid in ihrem Leben erzählen. Sich verletzlich machen und erleben, dass alles geteilt wird. Sich nicht schämen zu erzählen, wo Gott einen gebraucht hat, weil wir meinen, oh nein, ich nehme Gott die Ehre weg. Was sagt die Bibel? Im Gegenteil, unsere guten Taten sollen vor den Menschen leuchten, damit sie unseren Vater im Himmel preisen. Mit euch stehe ich hier vor Gott und will ihm sagen, Vater, bitte lass uns eine Einheit sein. Schenk uns doch, dass wir von Herzen mit unseren Brüdern und Schwestern uns mitfreuen dürfen, mit ihnen mitleiden dürfen. Gib uns Mut, ehrlich zu sein vor unseren Geschwistern, sowohl Freude als auch Leid mit ihnen zu teilen. Vater, berühre doch unsere Herzen mit dem, was dein Herz berührt. Ja, das wünsche ich mir für uns. Und das habe ich Gott jetzt so gesagt und ich hoffe, ihr könnt in euren Herzen zustimmen. Als letztes noch, kurz Vers 28 und 30. Gott gibt verschiedenen Gliedern verschiedene Begabungen und Aufgaben. So wird jeder an der von Gott vorgesehenen Stelle im Leib eingesetzt und dieser Leib wird vervollständigt. Also, kommen wir zur Entfaltung des großen Ganzen. Ich habe mich wirklich darauf gefreut. Okay, das hat mich begeistert und das möchte ich euch wieder mitgeben. Erstens, Gläubige sind verschieden und verschieden begabt, mit einem Teil des Repertoires Gottes. Nicht mit allem, sondern jeder mit dem Teil, den Gott ihm zugemessen hat. Ich habe den Hammer, du eine Zange, du einige Nägel, du hast vielleicht eine Bohrmaschine, Martin kriegt die Kreissäge. Ja? Alleine kann ich nicht mal einen Nagel in die Wand hauen, weil ich habe keinen Nagel. Ich habe nur den Hammer. Ich kann nur die Wand kaputt machen. Aber gemeinsam können wir ein Haus bauen. Und zwar ein richtig gutes. Zweitens, Gott fügt die Gläubigen zusammen zu einem Leib. Wie ein Körper aus vielen Körperteilen besteht, soll die Gemeinde eine Einheit sein. Ein gutes Bild dafür sind Buchen. Sie versorgen sich gegenseitig durch die Wurzeln. Das ist irgendwie echt interessant, aber wir sehen das nicht. Aber unter der Erde geben die sich gegenseitig Nahrung durch die Wurzeln, bauen einander auf zum Wachstum und dann, wenn schwere Zeiten kommen, Stürme, dann halten sie sich gegenseitig fest. In guten wie in schlechten Zeiten. Wir erbauen uns und wir halten uns fest. Aber dafür muss ich halt erstmal zugeben, ey, ich werde gerade echt durchgeschüttelt und ich weiß nicht, ob ich standhalten kann. Sie kümmern sich umeinander in guten und in schlechten Zeiten. Und wenn die Bäume das können, dann würde ich sagen, sollten wir das auch tun. Wohin führt uns das? Wir erkennen, die Gemeinde ist Gottes Masterplan. Ich mag das Wort. Masterplan, um viele ungenügend ausgestattete Individuen, Einzelpersonen, zu einem vollständig ausgestatteten, optimal funktionierenden Leib zu machen. Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme, vergleiche 1. Korinther 1, Vers 28 und 29. Das muss ich mir einfach mal geben. Gott hat mich bewusst mit dem Hammer ausgerüstet, aber ohne Nagel hingestellt, damit ich nicht allein stark sein kann, sondern ein Teil dieser Gemeinschaft werden kann, darf und soll. Gott will keine starken Einzelkämpfer. Es ist einfach so. Gott hat das Schwache und das Verachtete und das Unedle erwählt. Kann ich mir das eingestehen? Mein Fleisch sagt mir oft was anderes. Aaron, eigentlich bist du ein geiler Typ. Nein. Gott hat das Schwache erwählt. Gott hat das Unedle erwählt, um uns als Gemeinde zu einer Einheit zu formen. Und als diese Einheit aus schwachen Einzelpersonen, die er zu einer so starken Gruppe zusammenfügt, viel stärker als jeder Einzelkämpfer, dass auf diese Weise wird ein so starkes System gebildet, wie es niemals geistlich, wie es niemals weltlich entstehen könnte. Niemals kann so etwas menschlich entstehen, was Gott uns geben möchte. So wird allen diese vielfältige Weisheit Gottes bekannt. In Epheser 3, Vers 10 steht: Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit, das bedeutet vielfältige, große Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Durch die Gemeinde. Ich lese uns noch Epheser 4, 11 bis 16, das hatte ich vorher gesagt. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, und durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. So, was heißt das auf Deutsch? Ich versuche es mal zu erklären. Ich wünsche mir, dass es jeder verstehen kann. Und ich finde, dieser Text ist sehr schwer zu verstehen. Durch die Begabung und Beauftragung von Christen durch Gott werden alle Gläubigen ausgerüstet. Bis zu dem Punkt, dass wir gemeinsam als Einheit völlig reife Christen sind, die Christus gemeinsam erkennen und dadurch nicht von Irrlehre verunsichert werden, sondern als ganze Gemeinde in allen möglichen Bereichen hinwachsen, zu Jesus Christus ähnlicher werden, während wir einander ungeheuchelt lieben. Ungeheuchelt, ohne Zwang, einfach so, weil ich dich lieben will, weil du meine geliebte Schwester, mein geliebter Bruder bist. Von Jesus ausgehend dürfen wir, die Gemeinde, uns auferbauen in Liebe, jeder nach dem Maß, das ihm von Gott her zugeteilt hat. Wenn das nicht mal das beste und schönste und gnädigste Ziel für dein und mein Leben ist. Doch Vorsicht, nicht für mich allein, nicht für dich allein, sondern für uns, und zwar für jeden hier, der wirklich zur lebendigen Gemeinde Gottes gehört. Das ist die Bedingung. Wir sehen also, ich sag's nochmal, die Gemeinde ist Gottes Masterplan, um viele ungenügend ausgestattete Einzelkämpfer zu einem völlig ausgerüsteten, optimal funktionierenden Leib zu machen, der alles übertrifft, was menschlich jemals entstehen könnte. Gott wird als der offensichtliche Urheber dieser Einheit genau deswegen geehrt, weil es menschlich niemals entstehen könnte. Und gleichzeitig werden wir in allen Bereichen in das Bild Jesu verändert. Vielleicht können wir jetzt etwas besser verstehen, warum Jesus für unsere Einheit gebetet hat. Lasst uns nach dieser Einheit ausstrecken durch die Liebe zueinander, die das Band der Vollkommenheit ist. Kolosser 3, 14, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bete noch mit uns. Vater, ich bin begeistert von dir und ich bin begeistert von deinem Plan, uns zu einer Einheit zu formen. Wie viel geht uns verloren, wenn wir diese Gemeinschaft nicht haben, wenn wir meinen, dass wir als Einzelne auf diese Welt gestellt sind? Nein. Vater, ich danke dir, dass du uns als das Netzwerk hier auf diese Erde gesetzt hast, als das stärkste Netzwerk, das es hier überhaupt geben soll. stärker als die Beispiele, die wir hatten, stärker als die Bäume, obwohl die sich in guten und schlechten Zeiten tragen. Wir wollen in dir das stärkste Netzwerk auf dieser Erde sein, das diese Erde sozusagen infiltriert, die Menschen herausruft aus der Verlorenheit, aus der Verblendung, aus der Herrschaft der Sünde und aus dem Königreich der Finsternis in dein Königreich des Lichts. Und ich danke dir, dass du geplant hast, uns gemeinsam aufzubauen als eine Einheit, die vor dir steht, die in dir ist, die dich sehen darf und die gemeinsam wächst in allen Stücken zu dir hin. Und ich danke dir, dass wir das nicht alleine tun können. Ich danke dir, dass wir dich brauchen, dass du uns erwählt hast und dass du uns auch ins Gesicht sagst, ihr seid die Schwachen, die Unedlen, die Verachteten. Denn deine Botschaft ist der Welt eine Dummheit, sie verachten es. Wie blöd, einem Gekreuzigten nachzufolgen. Was kann der für mich tun? Aber durch deine Gnade ist die Torheit der Welt, das, was vor der Welt als nichts gilt, deine Botschaft ist uns zur Weisheit und zur Kraft und zur Errettung und zur Erlösung geworden. Und so bete ich, dass wir feststehen, dass wenn wir gemeinsam an diese Botschaft glauben, dass wir eine Einheit sein dürfen, nicht gespalten, nicht uns abbringen lassen von kleinen Fragen, sondern in dir gemeinsam auferbaut werden. Denn wie viel geht verloren, wenn wir es nicht tun? Ich danke dir für deine wunderbaren Gedanken und ich staune darüber, wie du es gemacht hast. Es hat mich so beeindruckt, wie du denen, die es noch mehr brauchen, einfach mehr Ehre und Anerkennung gibst, als denen, die es noch weniger brauchen, um den Leib zusammenzuhalten. Vater, hilf uns doch, einander zu lieben und als Einheit zu wachsen, einander Lob und Anerkennung zu geben, mit in Freude und mit in Leid alles zu teilen. Vater, hilf uns. Lass uns ehrlich sein, unseren Koffer aufmachen, vielleicht mit den Dingen, die wir für uns behalten, dass wir eine Einheit sind, die zusammen wirklich stark ist in dir. Und Vater, dir sei alle Ehre. Dir sei alle Ehre für deine guten Gedanken und für die Gemeinde und einfach für alles. Du hast es von vorne bis hinten geplant, du hast es gewollt, du tust es. Und du wirst es weiterhin tun und wir danken dir und wir stehen ehrfürchtig vor dir, wenn wir deine Gedanken sehen dürfen, einen kleinen Teil davon. Vater, wir sind begeistert von dir, lass doch dieses Feuer überspringen auf uns alle. Wir lieben dich und ich danke dir, dass wir einander lieben dürfen. Sei du, was uns vereint. In Jesu Namen. Amen.